Deutschlandfunk. Der Tag.
Menschen sind soziale Wesen. Okay. Ausnahmen bestätigen die Regel, das ist klar. Aber generell, wir sind gerne mit anderen Menschen zusammen. Wir treffen uns, wir tauschen uns aus, wir quatschen, wir umarmen uns, wir erleben uns gerne in diesem ganz klassischen Miteinander. Und jetzt kommt leider der mentale Auffahrunfall. Bäm. Wenn da nicht Corona wäre. Der Bund denkt ja über weitere, strengere Kontaktbeschränkungen nach. Die Kanzlerin konferiert heute dazu per Videokonferenz mit den Länderchefinnen und Chefs. Und weil dieses Ergebnis auf jeden Fall nach Redaktionsschluss von unserem Podcast sein wird, wollen wir uns noch mal eine andere Frage genauer angucken. Also es lässt sich ja nach wie vor nicht wirklich bestimmen, wo wir uns eigentlich anstecken, ja, in welchem Bereich, obwohl das ja wichtig wäre, auch für politische EntscheidungsträgerInnen. Und wir wollen eben wissen, warum das nach wie vor schwierig ist, eine bessere Datenbasis dazu zu bekommen. Und das versuchen wir in dieser Ausgabe von der Tag rauszufinden. Außerdem geht es um Peru, denn die Regierung dort erlebt gerade eine große, große Krise. Und das hat auch etwas mit der Korruption in der peruanischen Politik zu tun. Wir gucken genauer hin, heute am 16. November. Ich bin Sonja Meschkat. Hallo. Was hat der Lockdown, der sogenannte Lockdown-Light, bisher gebracht? Darüber spricht die Kanzlerin ja heute mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder. Ziel ist es ja gewesen, weitere Infektionen zu vermeiden, die Neuansteckung also zu reduzieren. Und die Haltung von Angela Merkel, die ist jetzt schon bekannt. Für sie sind die Zahlen nach wie vor zu hoch. Sie steigen zwar nicht mehr so schnell, trotzdem hatte man sich insgesamt von Regierungsseite etwas mehr erhofft. Und deshalb soll es eben strengere Einschränkungen jetzt geben. Also das bedeutet noch weniger Menschen treffen, heißt konkret nur noch einen weiteren Hausstand, keine privaten Feiern. Das will der Bund, die Länder halten sich da noch ein bisschen zurück. Über einen sogenannten Winterfahrplan soll dann am 23. November entschieden werden. Und bis dahin wird uns natürlich weiterhin die Frage begleiten, wo stecken wir uns denn eigentlich an, wenn wir uns anstecken? Also wenn man das ein bisschen genauer oder besser wüsste, welche Bereiche das zum Beispiel ganz konkret sind, dann könnte man ja auch auf politischer Ebene anders entscheiden. Nur genau das ist eben der Knackpunkt. Trotz vieler Zahlen und Statistiken ist das bei dieser Frage eine, ja, wie sagt man so schön, diffuse Lage. Und warum das so ist, das gucken wir uns jetzt an mit der Wissenschaftsjournalistin Christina Sartori. Christina, Stand heute laut Robert-Koch-Institut etwas mehr als 10.800 Neuinfektionen für diesen Montag. Kann man mittlerweile besser sagen, wo die Infektionen passieren?
Nee, das kann man nicht, weil das ist ein Problem, was man wahrscheinlich auch auf Dauer nicht lösen wird können. Also es ist ja so, dass jetzt schon die Gesundheitsämter es wirklich schwer haben anzugeben, wenn jemand positiv getestet wurde, wo der sich angesteckt hat. Kaum einer weiß dann sofort, wenn er den Test bekommen hat, oh ja, das war, als ich vor 3 Tagen das und das gemacht habe. Mhm. Also wenn die Gesundheitsämter das positive Testergebnis an das Robert-Koch-Institut melden, damit es da in diese Neuinfektionsstatistik eingezählt wird, dann gibt es da auch die Möglichkeit anzugeben, den möglichen Infektionsort, den kann man da angeben. Aber das wird oft nicht ausgefüllt, weil es eben oft nicht bekannt ist.
Einfach weil man sich 3 oder 4 Tage später, ganz ehrlich, wüsste ich jetzt auch nicht mehr so ganz genau, mit wem habe ich da gesprochen, mit wem stand ich zusammen, wen habe ich beim Einkaufen vielleicht noch gesehen oder so.
Ja, das sind ja auch nicht noch nicht mal 3 Tage. Also richtig pro forma, wenn die Gesundheitsämter einen fragen, wann man sich jetzt angesteckt haben könnte, dann sagen sie, denken Sie bitte die letzten 14 Tage rückwärts. Und dann soll man sagen, wo könnte man sich angesteckt haben? Naja, und dann merkt man mal, wenn man das so durchspielt, sagen wir mal, man lebt in der Familie, dann geht das Kind jeden Tag in die Schule, da könnte es sich angesteckt haben. Die Mutter ist mit dem Bus zur Arbeit gefahren jeden Tag. Der Vater war vielleicht mal beim Friseur, die große Schwester beim Einkaufen. Also alle die, die in einem Haushalt wohnen, haben verschiedene Möglichkeiten über 14 Tage hinweg gehabt, sich anzustecken. Und man weiß es ja nicht. Man kann sich ja auch bei jemandem angesteckt haben, einem Freund, mit dem man eine Viertelstunde spazieren gegangen ist oder sich auf der Straße unterhalten hat und vielleicht doch nicht den Abstand eingehalten hat. Und der hatte keine Symptome und vielleicht war der trotzdem ansteckend. Also Es ist wirklich schwierig, das rauszufinden, außer wenn man so einen großen Ausbruch hat. Also wie wir das im Sommer hatten, da in diesen Kühlhäusern, da bei der schweineverarbeitenden Fabrik. Gut, da weiß man dann, dass die sich alle untereinander angesteckt haben. Aber diese Einzelfälle, das ist schwer zu sagen.
Also deswegen kann auch bisher noch niemand sagen, also das findet jetzt irgendwie vermehrt zum Beispiel in Gaststätten statt oder in Kneipen oder in Bars. Also man hat einfach diese solide Datenbasis noch gar nicht. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es eben auch schwierig, ob man die überhaupt so mal haben wird, oder?
Ja, weil, wie gesagt, stell dir vor, du bekommst einen Test und der ist positiv und dann sollst du sagen, wann in den letzten 14 Tagen. Und dann warst du zweimal, also sagen wir jetzt mal vor dem Shutdown, in einer Gaststätte. Dann weißt du ja nicht, ob du dich da angesteckt hast. Kann natürlich gut sein, aber gleichzeitig hast du dich auch nochmal mit einem Freund getroffen und bist auch nochmal mit der Bahn gefahren. Also da kann man sich anstrengen, wie man will. Man wird es nicht genau eingrenzen können. Und es wird ja jetzt öfters gesagt, es gibt gar nicht gehäuft Meldungen, weil sich Leute in Gaststätten angesteckt hätten. Also es ist nicht richtig, dass die Gaststätten geschlossen wurden. Dazu muss man sagen, es gibt die Meldung nicht, aber das ist auch keine Entwarnung. Also es gibt jetzt eine Studie, die wurde allerdings in den USA gemacht. Das heißt, man kann es nicht 1:1 mit Deutschland vergleichen, aber die zeigt, dass es sehr wohl in Restaurants auch zu Übertragungen kam. Und das ist ja eigentlich auch logisch. Also immer da, wo Leute zusammensitzen in der Gaststätte, wenn sie essen, haben sie keinen Mundschutz auf. Man sitzt längere Zeit zusammen, man unterhält sich, vielleicht auch lauter, weil die Musik im Hintergrund ist. Das erhöht das Risiko für eine Übertragung des Virus.
Und dasselbe gilt dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, auch für Fitnessstudios, Bahnfahrten, überall, wo man halt so Kontakt haben kann, ne?
Genau, man kann dann nur sagen, okay, ich bin an dem einen Tag Bahn gefahren, am nächsten Tag war ich aber in der Gaststätte oder ich weiß nicht was, im Fitnessstudio, und dann weiß man schon nicht, was ist es jetzt gewesen.
Das heißt aber, ich versuche das einfach nochmal so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, also wir wüssten ja schon gerne, also dieser oder jener Bereich ist das, wir würden das ja gerne genauer eingrenzen können, weil dann eben Entscheidungen vielleicht auch ein bisschen einfacher oder besser wären gegebenenfalls, aber wir wissen das eben nicht. Am Ende ist es dann also die Summe der einzelnen Teile.
Genau, und diese Teile, die kann man ja schon ein bisschen definieren. Also ganz groß steht da Kontakte. Dieses Virus ist so fies, es verbreitet sich über menschliche Kontakte. Und dann weiß man ja, immer wenn es zu eng wird, also wenn ich den Abstand nicht einhalte, immer wenn ich keinen Mund-Nasen-Schutz habe, erhöhe ich das Risiko. Und dann auch noch, wenn ich an der frischen Luft bin, dann kann ich das Risiko ein bisschen verringern. Ja, das heißt, wenn ich in einem geschlossenen Raum bin, mit schlechter Lüftung, ohne Abstand, ohne Maske, dann habe ich gleich mehrere Faktoren, die das Risiko erhöhen. Und dann muss man auch mal sagen, derzeit ist auch eine andere Situation als im Sommer. Also inzwischen ist das Virus auch viel weiter verbreitet. Man merkt das ja selber. Also im Sommer kannte ich kaum jemanden, der positiv getestet war. Und inzwischen nimmt es doch zu. Also jede Woche hört man von jemandem, den man direkt kennt oder indirekt kennt, der unter Quarantäne steht, wo es einen Fall in der Familie gibt oder zwei. Also das Virus ist jetzt einfach weiter verbreitet in der Bevölkerung und damit steigt auch generell das Risiko, sich anzustecken.
Also wir merken uns, wo es Kontakte gibt, da kann eben das Virus übertragen werden, hast du gerade auch schon gesagt.
Kontakte, genau.
Das heißt, diese geplanten Maßnahmen, die Kontakte noch weiter einzuschränken, das noch strenger zu machen, das ist aus wissenschaftlicher, jetzt aus rein wissenschaftlicher Perspektive, ist das also sinnvoll?
Ja, auf jeden Fall. Also die Wissenschaft kann das klar sagen. Am besten ist es, Kontakte zu vermeiden. Je doller, desto besser. Aus epidemiologischer Sicht, wenn man nur auf das Virus guckt. Wie das jetzt gemacht wird und wie streng man dabei ist und in welchen Bereichen man das macht, das ist dann wieder eine politische Entscheidung. Also schließt man jetzt die Restaurants oder nicht? Schließt man die Sportstätten oder nicht? Sagt man, dass Veranstaltungen nur in kleinen Gruppen bis maximal 10, 20, 30 Leute erlaubt sind oder so? Das sind alles Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und da muss die Politik entscheiden, an welcher dieser Schrauben drehen wir denn jetzt? Also klar ist, je weniger Kontakte die Menschen haben, umso schlechter verbreitet sich das Virus. Und wie stark muss man da jetzt eingreifen?
Wie stark muss man eingreifen? Und dann das können wir jetzt an dieser Stelle sowieso nicht entscheiden oder irgendwie bestimmen. Aber dann sind wir eben ganz schnell auch wieder an dem Punkt, ne? Was macht das mit uns mental? Die Menschen brauchen Kontakte und so weiter und so fort. Also sind wir wieder an der Stelle, wie viel und wie gut kann man das durchsetzen? Aber wenn wir nochmal bei diesen, wolltest du noch was sagen, Christina? Sorry, du hast gerade Luft geholt.
Nee, das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Und ich glaube, das muss auch mal bedacht werden. Mhm. Also zum Beispiel, wie ist das mit Leuten, die alleine leben? Das ist ja auch hart, wenn man jetzt sagen würde, wochenlang kann man irgendwie keine anderen Menschen sehen oder sowas. Also auch das muss ja die Politik dann auch bedenken, dass es irgendwie auch noch menschlich verträglich ist.
Ich würde gerne nochmal auf diesen Punkt zurückkommen, wo es Kontakte gibt, kann das Virus übertragen werden? Da sind wir dann natürlich relativ schnell bei den Schulen. Da gibt es ja eben einfach sehr viele Kontakte, also Möglichkeiten, sich zu begegnen und dementsprechend eben auch eine Übertragungsgefahr. Jetzt bin ich wirklich die allerletzte, die sagen würde, bitte mach doch die Schulen zu. Ich glaube, das will niemand. Die Politik sagt ja auch, das ist das allerletzte Mittel, zu dem wir dann eben greifen würden. Aber trotzdem, wie ist das dann an den Schulen? Weil da haben wir doch so viele Kontaktmöglichkeiten.
Ja, also man weiß inzwischen eben auch, das war ja am Anfang sehr umstritten, wie das jetzt ist, wie infektiös sind Kinder oder wie wichtig in dieser Pandemie, welche Rolle spielen Kinder und Jugendliche. Und da sieht man, je älter die werden vor allen Dingen, desto eher sind sie vergleichbar mit Erwachsenen. Also bei Kleinkindern, die scheinen wirklich weniger ansteckend zu sein. Man weiß noch nicht genau warum, aber bei den älteren Kindern und den Jugendlichen dann, das ist wie bei Erwachsenen. Das heißt, auch da gilt, wenn man viele in einem Raum hat und das den nicht lüftet und keinen Abstand hat, dann steigt das Risiko, falls einer von diesen Schülern infiziert ist, dass er die anderen ansteckt. Und da hat man eben, wie du meintest, gesagt, aber es ist so wichtig, aus so vielen verschiedenen Gründen, die Schulen so lange wie möglich offen zu halten, dass man eben jetzt gucken muss, welche Maßnahmen ergreifen wir, um andererseits das Risiko wieder zu senken. Also, so erlebe ich das gerade, was ich so aus den Schulen höre, die Fenster öffnen, ne? Also lüften, lüften, lüften. Die Kinder sollen Masken tragen, in vielen Schulen ist das jetzt so. Da kann man dann das Risiko senken. Man wird es nicht ausschließen können. Ich denke, da muss man auch abwägen. Und das Robert-Koch-Institut hat schon länger eine ganze Bandbreite an Maßnahmen vorgeschlagen. Die sind noch nicht alle umgesetzt. Also zum Beispiel hat das Robert-Koch-Institut auch gesagt, wenn die Zahl der Neuinfektionen um die Schulen herum steigt in der Gesellschaft, so wie es ja derzeit der Fall ist, dann steigt natürlich auch in der Schule das Risiko, dass dort Übertragungen stattfinden. Und dann müssen da strengere Maßnahmen angesetzt werden. Und eins wäre zum Beispiel zu sagen, wir verkleinern die Gruppen. Also das heißt, wir halbieren die Klassen. Weil dann hast du einmal den größeren Abstand zwischen den einzelnen Schülern. Die sitzen ja jetzt, ne? Die sitzen ja jetzt ganz normal da. Weiß ich nicht, wie viel Platz hat man neben seinem Banknachbarn? 20 Zentimeter vielleicht
nicht
oder so.
Nicht so irre viel.
Nichts mit Abstand.
Ich glaube nicht die anderthalb oder zwei Meter. Das wird schwierig. Nee, in so
never, never ever. Mhm. Das heißt, wenn man die verkleinert, die Klassen, und immer nur die Hälfte der Klasse unterrichtet und die andere Hälfte kommt dann nächste Woche in die Schule, hat man mehr Abstand. Und wenn es einen Ausbruch gibt, dann muss eben nur diese halbe Klasse in Quarantäne und nicht die ganze. Und das ist was, wo man jetzt zum Beispiel noch weiter dran drehen könnte, weil das wird in vielen Schulen noch nicht umgesetzt, in vielen Bundesländern noch nicht umgesetzt.
Und das ist ja auch der Punkt, wo man, finde ich, absolut nachvollziehbar die Verzweiflung teilweise der Schulen, der Lehrerinnen, der Lehrer, der SchülerInnen eben auch nachvollziehen kann, die eben sagen, aber wir hätten doch Ideen, eben zum Beispiel halbierte Klassen, aber dann kommt ja eben teilweise auch die Politik dazwischen und sagt so, nee, finden wir eigentlich erstmal nicht so gut. Ich denke jetzt an die Schulministerin von Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, die sich ja erstmal gegen dieses sogenannte Solinger Modell ausgesprochen hat. Also die Stadt Solingen, die eben für sich beschlossen hat an den Schulen, wir machen jetzt erstmal nur halbe Klassen, weil das für uns sinnvoller erscheint.
Das ist natürlich auch hart für die Schulen. Ich erlebe das selber an der Schule meines Sohnes, dass dann wirklich im Kollegium, ne, von der Direktorin und den Lehrern wirklich versucht wird, dann irgendwie gute Schule zu machen. Und man kriegt dann manchmal die Unterstützung von oben, kommt dann sehr, sehr zögerlich, oder es kommen dann immer nur neue Regeln und Regeln und Regeln, so wie in Solingen, wo man sagt, okay, wir haben jetzt geguckt, wie ist das hier bei uns vor Ort und wir finden das Modell gut. Und dann kommt von oben, nö, das geht aber nicht. Das ist natürlich echt hart. Das ist natürlich schwierig.
Wobei man jetzt auch noch dazu sagen muss, also Frau Gebauer hat sich ja jetzt mittlerweile umentschieden. Jetzt findet sie das Modell doch nicht so schlecht. Das muss man jetzt fairerweise an der Stelle auch nochmal einfügen. Jetzt habe ich dich gerade unterbrochen bei deinem Gedanken. Führ ihn gerne noch weiter aus.
Naja, was es noch zu bedenken gibt, ist natürlich, selbst wenn man das, wenn man sagt, die Kinder gehen alle zwei Wochen in die Schule, dann hat man alle zwei Wochen das Problem, was ja so hervorgetreten ist, als die Schulen zu waren, dass die Schüler, erstmal die jüngeren Schüler, wer betreut die dann? Dann müssen die Eltern doch zu Hause bleiben. Dann haben wir wieder diese Homeoffice-Situation. Also ich soll zu Hause arbeiten und gleichzeitig auf die Kinder aufpassen. Aber das muss man vielleicht ab einem bestimmten Maße einfach in Kauf nehmen und sagen, gut, dann können wir halt nicht 100% leisten, sondern müssen das derzeit so machen. Und diese Ungerechtigkeit, ne, also die verschärft sich natürlich, diese Bildungsungerechtigkeit. Es gibt Kinder, die haben zu Hause einen eigenen Computer und es gibt welche, die haben keinen eigenen Laptop. Und es gibt Kinder, die haben Eltern, die haben die Zeit oder die Möglichkeiten, den Kindern zu helfen und andere haben das nicht. Und das verschärft sich natürlich dadurch noch. Das ist ja auch ein Grund, warum so lange daran festgehalten wird, die Schulen offen zu halten. Aber ich denke immer, besser halbe Klassen als gar keine, als sie ganz zumachen.
Christina, glaubst du eigentlich, wir werden diese Frage irgendwann mal konkreter beantworten können? Wo stecken wir uns an? Oder wenn ich dich das in einem halben Jahr nochmal frage, könnten wir eigentlich theoretisch dasselbe Gespräch nochmal führen?
Na, es ist auch schwierig, in Studien nachzustellen. Ne? Diese Studie, wo man dann zwei Leute in einen Raum stellt und dann packt man noch einen Dritten dazu, von dem man weiß, dass er infiziert ist. Und dann macht man das einmal mit Masken und einmal ohne Masken. Die wird keiner durchführen wollen. Also man kann immer nur im Nachhinein die Situation beobachten. Und dann hat man immer diese Unsicherheiten. Also man kann da schlecht ein richtiges Studiendesign entwerfen. Man kann das höchstens mit Tieren machen. Aber mit Menschen macht man das halt nicht, dass man so einen Versuch plant. Wer steckt sich denn jetzt an oder nicht? Also ob man das so ganz feststellen kann, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube, da wird immer eine Unsicherheit bleiben.
Das heißt, wir alle müssen eben dann doch weiterhin noch warten auf den Impfstoff BioNTech. Da gab es ja vorige Woche schon diese Meldung, über die sich alle gefreut haben, dass es eben ganz gut aussieht mit dieser Entwicklung des Impfstoffs und so weiter. Und jetzt hören wir heute noch von weiteren positiven Zwischenergebnissen. Und zwar auch Moderna meldet einen Impfstofferfolg. Mhm. Moderna ist was für ein Konzern?
Amerikanische Firma und auch die galten als einer der Top-Favoriten. Und das ist eigentlich ziemlich genau das Gleiche, was letzte Woche geschehen ist, dass die Firma eben sagt, wir sind schon in Phase 3. Das ist diese letzte der klinischen Prüfung, bevor man eine Zulassung beantragen kann. Und sie haben die ersten Zwischenergebnisse bekannt gegeben und die liegen sogar bei 94%. Auch hier wieder, es ist nur eine Pressemitteilung, die Daten sind noch nicht offengelegt. Das war ja auch bei BioNTech so. Man kann aber davon ausgehen, dass die seriös sind, würde ich sagen, weil sonst würde sie das ja irgendwann einholen, wenn sie jetzt da lügen würden oder so. Das glaube ich nicht. Also es fehlen nur natürlich noch viele Hinweise. Also wen betrifft das? Betrifft es nur eine bestimmte Altersgruppe? Betrifft es auch Leute, die vorerkrankt waren? Solche Sachen, die natürlich wichtig sind. Und die Studie läuft trotzdem weiter, wie auch bei BioNTech-Pfizer. Die Phase-3-Studie ist noch nicht zu Ende.
Und wenn du sagst 94%, damit meinst du die Wirksamkeit, ne, des Impfstoffs? Richtig?
Genau, die Wirksamkeit. Das heißt, wenn man jetzt 100 Leute impft, dann sind 94 durch diesen Impfstoff geschützt. Wobei ich jetzt auch gar nicht weiß bei Moderna, ob das heißt vor der Infektion geschützt oder vor einem schweren Verlauf. Ich weiß gar nicht, ob sie das schon differenziert haben. Aber das sind auch tolle Daten. Also nochmal, um das sich vor Augen zu führen. Die FDA, die amerikanische Behörde, hatte gesagt, damit möglichst schnell ein Impfstoff hergestellt wird, senken wir unsere Schwelle und sagen, es reicht schon, wenn der Impfstoff jeden zweiten, also 50% schützt. Das reicht uns schon. Schon den würden wir zulassen, weil Hauptsache wir haben irgendwas. Und jetzt liegen wir bei 94%. Das sind tolle Zahlen.
Was macht ein Präsident, der beliebt ist bei der Bevölkerung, aber nicht beim Parlament? Im Fall von Martin Vizcarra macht er erstmal gar nichts mehr, weil das Parlament ihn abgesetzt hat. Vizcarra war seit 2018 Präsident von Peru und er musste sein Amt abgeben vor einer Woche, weil ihm moralische Unfähigkeit vorgeworfen wird. Kritiker und Kritikerinnen und auch VerfassungsrechtlerInnen sprechen von einem verschleierten Staatsstreich. Es gibt bisher weder Beweise noch ein gerichtliches Verfahren, das eben belegt, dass Vizcarra vor Jahren Schmiergelder angenommen haben soll. Das ist der Vorwurf. Mittlerweile hat auch Manuel Merino, das ist der Interimspräsident, hingeschmissen, auch weil die Proteste am Wochenende in mehreren Städten in Peru eskaliert sind. Im Moment steht das Land also ohne Staats- und ohne Regierungschef da. Ivo Maruschek kann uns diese komplizierte und offenbar auch angespannte Lage besser erklären. Er ist unser Korrespondent für Peru. Ivo, ich fand das tatsächlich ein bisschen schwierig, in den letzten Tagen so einen Überblick zu behalten. Deswegen,
Viele.
Viele, du wahrscheinlich auch, genau.
Also, ja, man ist nicht mehr mitgekommen, das stimmt.
Um das nochmal wirklich zu begreifen, was da gerade passiert ist in den letzten Tagen, lass uns doch nochmal so eine kleine Chronologie entwerfen. Also, das Parlament von Peru hat vor einer Woche den Präsidenten abgesetzt, nämlich Martin Vizcarra. Warum?
Das kommt drauf an, wen du fragst. Also die offizielle Begründung ist Amtsunfähigkeit, weil er ein notorischer korrupter Politiker sei. Er soll als Gouverneur in Mokega, das ist eine Provinz im Süden von Peru, da soll er Schmiergelder von Bauunternehmern angenommen haben. Also ja, der Klassiker der Korruption in Südamerika, dass Bauunternehmer die Lokalpolitiker schmieren, das ist die offizielle Begründung. Aus Sicht der vielen Leute, die jetzt dann in Peru auf die Straßen gegangen sind, sieht die Sache aber anders aus. Da sieht es eher so aus, dass, ja, dass Vizcarra einfach ein unbequemer Politiker war, der den Vertretern im Parlament, der vor allem diesen, ja, den Parteieliten, dem Parteienfilz, der da im Parlament sitzt, ziemlich lästig geworden ist, weil er eben als Präsident konsequent gegen Korruption vorgegangen ist und weil er da ja sich einfach immer wieder mit dem Parlament, mit den Parteien angelegt hat. Und ja, deswegen hatten sie einfach ein bisschen die Nase voll und wollten ihn loswerden.
Okay, nur um das nochmal richtig zu verstehen. Also ein Präsident, der sich gegen die Korruption einsetzt, dem wird jetzt vorgeworfen, dass er selber korrupt gewesen sein soll. Das klingt ja schon ein bisschen absurd, um das auch noch mal besser zu verstehen. Vielleicht kannst du uns noch mal sagen, Vizcarra, also was für ein Typ von Politiker ist er?
Ja, der kam eigentlich von außerhalb und ziemlich überraschend auf diesen Präsidentenposten. Und zwar schlicht und einfach deswegen, vor 2,5 Jahren wurde sein Vorgänger auch vom Parlament abgesetzt. Da gab es ja sehr ernsthafte Korruptionsvorwürfe. Und Vizcarra war der Vizepräsident, aber war zu dem Zeitpunkt gar nicht im Land, war zu dem Zeitpunkt Botschafter in Kanada, war also gar nicht so richtig vorgesehen, dass der in der Politik eine richtig wichtige Rolle spielt. Ja, und plötzlich kam dieser Typ, der eben ja von außerhalb kam, keiner Partei angehörte, der war plötzlich Präsident und hat dann angefangen, tatsächlich nach dem Motto, neue Besen kehren gut, mal ein bisschen auszukehren. Also neue Regeln für Parteienfinanzierung, neue Regeln für Wiederwahl und so weiter. Also er hat tatsächlich sich ziemlich dran gemacht, die Privilegien, die die Parteien bis jetzt genossen hatten, ja, zu beschneiden und ist damit tatsächlich lästig und unangenehm geworden aus Sicht der Parteien. Man muss dazu sagen, in Peru ist es so, dass wirklich immer die gleichen Parteien, die gleichen Namen auftauchen, dass sich die gleichen Parteien seit Jahrzehnten praktisch ein bisschen die Klinke in die Hand geben, sich an der Macht abwechseln. Ja, und mit denen hat Vizcarra sich eigentlich konsequent angelegt. Da ging es um viele Fragen, ging es um die Parteienfinanzierung, da ging es auch um die Besetzung von Richterämtern. Aber Vizcarra hat sich immer so ein bisschen als ja, Anti-Parteien, Anti-Establishment-Politiker inszeniert. Und das kam aber bei den Peruanern ziemlich gut an. Sieht man eben in der letzten Woche, wie sie dann auf die Straße gegangen sind, seit letztem Montag, seit Vizcarra abgesetzt worden ist.
Auf diese Proteste können wir gleich nochmal zu sprechen. Ich muss vorher noch mal über diese Korruptionsvorwürfe jetzt sprechen. Was ist denn an denen überhaupt dran? Also ich meine, das Parlament sagt, warte mal, was sagen die? Genau, sie werfen ihm moralische Unfähigkeit vor. Das ist, glaube ich, so dieses Buzzword gewesen. Aber ja, was bedeutet das denn? Also wie gesichert ist das? Hat es diese Korruption tatsächlich gegeben?
Also die moralische Unfähigkeit, das hat damit zu tun, dass Korruption an sich kein Grund ist, um den Präsidenten abzusetzen, sondern das muss man praktisch so einen Umweg gehen. Man muss irgendwie erklären, warum der Präsident dauerhaft amtsunfähig ist. Und deswegen diese Konstruktion, der ist moralisch so unfähig, der ist praktisch ganz tief korrupt und ein verderbter Charakter und deswegen kann er nicht mehr Präsident bleiben. Das ist also so ein formaler Grund eigentlich nur. Was jetzt mit diesen Korruptionsvorwürfen ist, also wie gesagt, Vizcarra war damals Gouverneur einer Provinz im Süden von Peru und ja, wir wissen natürlich, nicht nur in Peru, sondern in ganz Südamerika, diese Geschäftchen, Bauunternehmer will einen öffentlichen Auftrag kleine Geschäfte, kleine Geschenke erhalten, die Freundschaft, da schmiert man schon mal einen Lokalpolitiker. Das ist gang und gäbe in Südamerika. Also ich will das jetzt nicht von der Hand weisen. Man kann jetzt nicht sagen, Vizcarra ist ein so moralisch integrer Mensch, der kann gar nicht korrupt gewesen sein. Das kann gut sein, dass da was dran war. Das, was die Leute auf die Straße treibt, ist jetzt einfach, wie das gelaufen ist, wie das Parlament praktisch einen Präsidenten, der zumindest in seiner Zeit als Präsident sich gegen Korruption gestellt hat, wie sie den praktisch beiseite schaffen wollten.
Wie groß ist denn das Problem in Peru mit Korruption? Kannst du das mal erklären für uns? Also welche Rolle spielt das vor allen Dingen auch auf der politischen Ebene?
Ja, also da muss man gar nicht nur nach Peru schauen, sondern in ganz Südamerika. Dieses Problem ist riesig. Also man kann wirklich davon ausgehen, dass man in Südamerika überhaupt keinen öffentlichen Auftrag bekommt, wenn man nicht den richtigen Politiker schmiert. Da gab es ja die Korruptionsskandale Lava Jato in Brasilien. Dahinter steckt der größte Baukonzern in ganz Südamerika. Dieser Baukonzern hat Politiker in ganz Lateinamerika wirklich mit so unfassbar hohen Milliardensummen geschmiert. Das kann man sich in Europa gar nicht vorstellen. Und ohne diese Summen ging es nicht. Und man muss aber auch dazu sagen, der Staat ist in diesen ganzen Staaten, in ganz Lateinamerika, einfach der wichtigste und größte Auftraggeber. Also sämtliche Infrastrukturprojekte, die ganzen Straßen, Ölindustrie, was auch alles da zusammenkommt, da steckt immer letztlich der Staat zumindest zum Teil mit drin. Und da ging eigentlich jahrzehntelang gar nichts, ohne dass man die Politiker schmiert. Ich würde jetzt mit Blick auf Peru sagen, Peru hat immerhin den großen Schritt nach vorn gemacht, dass man über Peru jetzt redet. Peru steht jetzt immer am Pranger damit, dass man sagt, die letzten 5 Präsidenten stehen entweder unter Hausarrest oder zumindest gab es Ermittlungen gegen sie wegen Korruptionsverdachts. Mhm. Der Unterschied ist nur, in Peru spricht man wenigstens davon. In allen anderen Ländern ist es, denke ich, um keinen Deut besser. Aber in Peru hat man sich wenigstens die letzten Jahre ein bisschen drum bemüht, diese Korruptionsfälle auch aufzuklären.
Wenn du das jetzt so schilderst, wie weit sich das zieht, eben auch auf politischer Ebene, wie unverdächtig oder verdächtig ist denn dann eben das Parlament, die Mitglieder dort, wenn Korruption so weit verbreitet ist, jetzt gerade eben auch auf das, was sie mit Vizcarra gemacht haben, also dass sie ihn abgesetzt haben?
Das Parlament ist mindestens genauso verdächtig, beziehungsweise aus Sicht der Peruaner, wenn man die fragt, dann sind die sich ganz sicher, dass Vizcarra zumindest eine ein bisschen sauberere Weste hat als die meisten Leute, die im Parlament sitzen. Also aktuell laufen Ermittlungen wegen Korruptionsverdachts gegen 68 von 130 Parlamentsmitgliedern. Also gegen mehr als die Hälfte der Abgeordneten laufen Korruptionsermittlungen in Peru. Wie gesagt, in Peru schaut man jetzt ein bisschen stärker und schärfer hin als in anderen Ländern. Aber ich denke, da sieht man ungefähr, wie akut das Problem ist.
Wie frustriert sind denn eigentlich die Menschen in Peru? Also wir haben das mitbekommen, auch hier bei uns in der Berichterstattung. Es hat am Wochenende ja teils heftige Proteste gegeben mit Toten, mit vielen Verletzten. Menschen sind verschwunden. Wofür steht das?
Ja, also die Leute haben tatsächlich überhaupt kein Vertrauen mehr in ihre, man muss es leider so sagen, in ihre ganze politische Klasse. Ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig mit der Formulierung, weil wir haben ja auch in Washington Leute, die sich als Anti-Establishment-Leute inszenieren und ähnliches. Aber es ist tatsächlich so, in Peru traut man einem Abgeordneten eigentlich nicht mehr über den Weg. Man geht davon aus, dass die von Haus aus korrupt sind. Man hat kein Vertrauen mehr. Und wenn ich jetzt sage, diese Protestbewegung, die wir die letzten Tage erlebt haben, das waren überwiegend junge Leute, also sehr, sehr viele Studenten, Mittelschicht, Oberschicht. Das war aber schon ein sehr bunter Haufen, die sich ein anderes Land, eine andere Politik wünschen. Und du hast es gesagt, da gab es dann leider sehr schlimme Vorfälle. Die Polizei ist immer härter vorgegangen im Laufe der Woche. Es gibt Berichte, es gibt auch eindrückliche Bilder, dass man gesehen hat. Die haben am Anfang mit Gummi geschossen, auf die Demonstranten geschossen, haben aber statt der Gummigeschosse anscheinend zum Teil auch härtere Munition geladen. Es gibt Bilder, wo man sieht, dass sie auch Glaskugeln, so Glasmurmeln verschießen, die natürlich wesentlich größeren Schaden anrichten als ein Gummigeschoss. Und am Wochenende, in der Nacht auf Sonntag, sind 2 junge Männer tatsächlich gestorben. Und die Autopsie hat ergeben, die wurden mit Bleischrot beschossen, also nicht mit Gummi geschossen, wie es eigentlich vorgeschrieben wäre, sondern mit Bleischrot. Also da ist die Polizei wirklich sehr hart vorgegangen und das hat jetzt aber dann tatsächlich dazu geführt, dass es richtig nochmal einen Aufschrei gab gestern am Sonntag in ganz Peru und dass klar war, der Übergangspräsident, der nach Vizcarra am Dienstag da das Amt übernommen hat, das läuft in Peru so, dass der Parlamentspräsident automatisch nachrückt, wenn der Vizepräsident quasi nicht mehr greifbar ist. Und dieser Übergangspräsident, der wurde praktisch aus dem Amt gejagt, da war gestern klar, der kann sich nicht mehr halten.
Manuel Merino ist das dann gewesen, ne? Der Interimspräsident.
Genau, das ist der Name, keinen besonders guten Ruf, ein sehr einfacher Mensch. Es ist ihm auch vorgeworfen worden, dass er überhaupt keine formale Bildung hat. Und dass er da deswegen schon überhaupt nicht für das Amt des Präsidenten geeignet wäre. Aber wie gesagt, es ist eben so, der war Parlamentspräsident, Vizepräsident, der eigentlich dem Präsidenten nachrückt. Das war schon Viscara gewesen. Man hatte keinen Vize mehr, dann musste eben der Parlamentspräsident einspringen, steht so in der Verfassung.
Wie ist das denn bei den Protesten? Wie schätzt du das ein? Hat sich da jetzt etwas punktuell entladen oder steckt da eigentlich noch mehr Frustration hinter? Du hast gesagt, da waren auch, also es waren sehr unterschiedliche Leute dabei, die da protestiert haben. Ich habe allerdings auch gelesen, dass es überwiegend junge Menschen waren. Wie ist denn bei denen zum Beispiel die Situation? Also haben die eine hohe Arbeitslosigkeit? Sind die wirtschaftlich einfach auch abgehängt vielleicht?
Die politische oder sagen wir die wirtschaftliche Situation in Peru, die war vor Corona eigentlich gar nicht so schlecht. Peru hat ein Freihandelsabkommen mit der EU und das hat dem Land eigentlich ganz gut getan. Also die hatten für Südamerika ganz enorme Wachstumsraten. Wirtschaftliche Entwicklung war gar nicht so schlecht. Andererseits natürlich schon auch so eine extreme Spaltung. Also in Peru ist es noch viel stärker als in anderen Ländern von Südamerika. Wenn du zur Oberschicht gehörst, da ist der Weg von vornherein mit goldenen Pflastersteinen belegt. Also dann hast du kein Problem, auch selber reich zu werden. Sich aus der Unterschicht oder Mittelschicht nach oben zu arbeiten, ist enorm schwer. Da spielen Vorurteile eine große Rolle, da spielt Rassismus eine Rolle. Das ist so die Situation der jungen Leute in Peru. Ja, und dann kam noch Corona dazu. Peru gehört zu den Ländern, die am härtesten von Corona betroffen ist, weltweit. Also ich habe mal nachgeschaut, das einzige Flächenland, wo es noch mehr Tote gibt, wenn man auf die Bevölkerung rechnet, ist Belgien. Also da ist Peru auf Platz 2. Die hatten 30% Wirtschaftseinbruch, so die Schätzungen für das laufende Jahr. Also da hat Corona mit einem ganz harten, langen Lockdown zugeschlagen und das macht die Situation natürlich wirklich sehr schwierig und sehr deprimierend für die jungen Leute in Peru.
Wie geht es denn jetzt eigentlich kurzfristig weiter in Peru, also mit der Regierung? Wenn ich das richtig sehe, haben die ja im Moment keinen Staats- und auch keinen Regierungschef.
Richtig, wir haben im Moment keinen Präsidenten, also das kann sich minütlich ändern im Prinzip. Jetzt müssen wir ganz offen sein, wir zeichnen den Podcast am Montagnachmittag auf. Mhm. In der Nacht auf Dienstag ist eine neue Parlamentssitzung vorgesehen. Da versucht man im zweiten Anlauf nochmal ein neues Parlamentspräsidium zu wählen. Und wie gesagt, wer das Parlament leitet, ist dann erstmal automatisch auch Staatspräsident. Letzte Nacht war es so, dass man versucht hat, eine Kompromisskandidatin zu finden, eine Dichterin und Journalistin. Da hatte man sich drauf geeinigt. Die sollte nachfolgen. Da hatten sich dann doch 4 Parteien gefunden, die sie eigentlich hätten unterstützen sollen. Hat aber dann nicht geklappt. Zu viele Abgeordnete haben ihr nicht die Stimme gegeben. Und deswegen hat Peru tatsächlich am Montag keine funktionierende Regierung, keinen Präsidenten, ein Machtvakuum. Und das ist natürlich etwas, was in Südamerika ja immer gefährlich ist, weil da besteht dann doch immer die Gefahr, wenn dieses Machtvakuum anhält, dass gewisse Kreise sich dann berufen fühlen und sagen, oh, hier herrscht Chaos, da müssen wir doch eingreifen, da müssen wir versuchen, die Ordnung wiederherzustellen, in Anführungszeichen.
An welche Kreise denkst du da? An das Militär oder?
Daran denkt man in Südamerika immer. Man muss dazu sagen, in Peru hat sich das Militär tatsächlich momentan vorbildlich verhalten. Die haben zum Beispiel gestern sich geweigert, sich mit Merino, mit dem Übergangspräsidenten, zusammenzusetzen, als schon klar war, der ist auf dem absteigenden Ast, der kann sich nicht mehr halten. Also im Moment würde ich dem peruanischen Militär da nichts vorwerfen. Aber wir haben gesehen, was für komische Dinge passieren können. In Bolivien hatten wir letztes Jahr um die Zeit ein Machtvakuum und plötzlich war eine rechtskonservative evangelikale Politikerin Übergangspräsidentin, weil sie einfach am schnellsten reagiert hat. Also das ist eine ungute Situation. Kann man nur hoffen, dass sie möglichst schnell eine Lösung finden, die zumindest für ein paar Monate trägt. Eins ist sowieso klar, in ein paar Monaten sind Wahlen. Mhm. Das stand schon vorher fest. Die Amtszeit endet regulär im nächsten Frühjahr und am 11. April sollen Wahlen stattfinden.
Genau, das ist dann im April 2021. Da soll es die geben. Lass uns noch zum Schluss einen Blick werfen auf Viscara. Wie geht's denn jetzt eigentlich für den weiter? Hat der rechtlich irgendwie Chancen, wieder zurückzukommen ins Amt?
Es gibt ganz komische Diskussionen. Also die Verfassungsrechtler in Peru streiten sich da gerade. Ich habe vorhin ein Interview mit einer Verfassungsrechtlerin gehört, die gesagt hat, theoretisch könnte er jetzt sogar wieder ins Amt zurückkommen, wenn es nicht gelingt, einen vernünftigen Übergangspräsidenten zu finden. Das ist aber eigentlich die unwahrscheinlichere Lösung. Für wahrscheinlicher halte ich die Möglichkeit, dass Vizcarra, der ja gesehen hat, wie populär er jetzt ist, dass die Leute ihn tatsächlich glauben, dass er gegen den ganzen Parteienfilz vorgegangen ist. Deswegen halte ich es für wahrscheinlich, dass er im April bei den Wahlen versucht, selber anzutreten. Sein großer Vorteil ist dann aber auch sein Problem. Er hat nämlich keine Partei hinter sich. Das heißt, er müsste sich jetzt erstmal einen Apparat aufbauen, Unterstützer suchen, um im April dann bei den Wahlen antreten zu können. Denn eins ist auch klar, wenn er gewählt wird, aber wieder keine Mehrheit im Parlament hat, dann würde er von diesem Wahlsieg überhaupt nichts haben. Oder dann hätte er überhaupt nichts von diesem Wahlsieg.
Ivo, danke dir fürs Gespräch.
Gerne.
Und das war der Tag an diesem Montag, dem 16. November. Ich finde es wie immer gut, dass alle zugehört haben. Ein freundliches Dankeschön dafür. Und wir hören uns dann gerne morgen wieder, wenn gewünscht. Ich bin auf jeden Fall da. Mein Name ist Sonja Meschkat. Und natürlich nicht vergessen, Feedback, Rückmeldung, Kritik gerne an dertag@deutschlandfunk.de. Bis dahin, danke fürs dabei gewesen sein.